Bis gestern hat ja in Wien eine internationale Tagung zu einem von außen betrachtet Randthema oder einem Orchideenthema stattgefunden. Es ging um den Dialog mit dem messianischen Judentum. Bevor wir da über die Relevanz dieses Themas sprechen, was ist eigentlich das Eigentliche des Glaubens messianischer Juden? Was glauben die?
Messianische Juden sind Juden, die an den Messias Jesus oder wie sie selbst sagen, Jeshua glauben, zugleich aber nicht in eine der Kirchen eintreten, weil sie den Assimilationsdruck fürchten, sodass quasi die jüdische Identität spätestens nach 2-3 Generationen komplett verloren geht. Das heißt, sie stehen eigentlich zwischen Israel und Kirche. Die offiziellen jüdischen Autoritäten im orthodoxen, aber auch im Reformlager verweigern ihnen den Status, weiterhin Jude zu sein, weil sie sich eben zu Jesus als dem Messias bekennen. Und umgekehrt sind auch die Kirchen sehr zurückhaltend, weil sie den erreichten Stand des jüdisch-christlichen Dialog nach dem Zweiten Vatikanum zu Recht nicht gefährden wollen. Hinzu kommt, dass messianische Juden im Verdacht stehen, evangelikal orientiert zu sein und auch im Blick auf das delikate Thema der Judenmission nicht frei sind, also hier andere Juden auch zu evangelisieren. Und ein dritter delikater Punkt betrifft quasi die Theologie des Landes und damit eben die Frage, inwiefern messianische Juden zum Zionismus auch zu radikal politischen Spielarten des Zionismus stehen.
Da können wir vielleicht gleich nochmal auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das, messianische Juden anerkennen Jesus als Messias, auf den das Judentum noch wartet, zugleich aber leben sie nach den Regeln der Tora, als wäre er noch nicht gekommen. Ja? Wo liegt denn da der Unterschied zu einem Christentum, das ebenfalls Jesus als Messias bekennt, zugleich aber auf seine Wiederkehr am jüngsten Tag wartet?
Ja, also das berührt schon die Pluralität, die es innerhalb der Jesusgläubigen Juden auch gibt. Also das messianische Judentum würde eben entgegen der Fragestellung sagen, die Tora-Observanz, also dass ich als Jude den Sabbat heilige, die Speisevorschriften achte, die jüdischen Festtage mitvollziehe, das ist eben nicht obsolet geworden. Warum nicht? Weil sie sagen, auch Jesus, die Apostel, die ersten Judenchristen haben selbstverständlich Tora-observant gelebt und die Entscheidung des sogenannten Apostelkonzils war für die Heidenchristen bestimmt. Sie brauchten nicht quasi die Auflagen der Tora zu übernehmen, also das paulinische Programm der Völkermission ist akzeptiert worden, aber sie knüpfen gewissermaßen an diese frühe jüdisch-christliche Spielart an und unterscheiden sich so von Juden, die zum Katholizismus konvertieren, sich als Katholiken verstehen und sich von der Tora-Observanz dann mehr oder weniger auch verabschieden.
Damit sind wir eigentlich schon bei der Frage angelangt, warum denn dieses Thema messianisches Judentum gerade kein Orchideenthema ist, warum sich eine ganze internationale wissenschaftliche Tagung auch unter Schirmherrschaft immerhin von Kardinal Schönborn, mit dem Thema befasst. Worin liegt die Relevanz und worin liegt vielleicht auch das Anstößige da drin?
Man muss vielleicht zunächst religionssoziologisch konstatieren, dass die Gruppe der messianischen Juden seit den späten 60er Jahren gewachsen ist und auch im Wachsen weiter begriffen ist. Vor allem in den USA, auch in der Ukraine. Wir hatten einen messianisch-jüdischen Rabbi aus Kiew mit dabei. Aber auch in Israel wächst eben diese Bewegung und schon allein aus religionssoziologischen Gründen kann man das, denke ich, nicht ignorieren. Ein zweiter Punkt ist, dass man die Marginalisierung bzw. die scharfe Reserve des Judentums gegenüber den messianischen Juden aus christlicher Perspektive meines Erachtens nicht einfach übernehmen kann. Man muss das Selbstverständnis dieser religiösen Akteure auch achten und sie sagen von sich, wir sind Juden weiterhin, obwohl wir an Jesus, den Messias, glauben. Und damit hängt zusammen ein Aspekt, den man mit Metz als anamnetische Solidarität mit den jüdischen Opfern kennzeichnen kann. Messianische Juden haben in ihren Familien auch Opfer der Shoah zu beklagen. Und deswegen können wir eine Marginalisierung oder gar Exkommunikation dieser Gruppe aus dem Dialog nicht einfach übernehmen. Eine Fortschreibung der Theologie der Verachtung steht uns als christlichen Theologen und Theologinnen nicht zu. Und ein letzter Punkt ist einfach, dass auch bereits Johannes Paul II. Dieses Phänomen registriert hat und eine Studiengruppe im Vatikan eingerichtet hat, die zunächst von Kardinal Cottier, dann von Kardinal Schönborn geleitet wurde. Und zuletzt hat eben auch Papst Franziskus ausdrücklich ein Interesse daran geäußert, dass der Dialog mit dem messianischen Judentum und seiner Vielgestaltigkeit jetzt auf theologisch-akademischer Ebene mal geführt wird. Und die Tagung jetzt hier in Wien war der Anfang eines Anfangs, würde ich mal sagen, was zunächst mal ja, die Probleme auf den Tisch gebracht hat und weitere Sondierungen und vor allem theologische Differenzierungsarbeit steht jetzt noch an.
Ein Dialog hat ja normalerweise immer ein Ziel, was man vielleicht vorab klärt. Man setzt sich nicht nur zusammen, um einfach mal nett miteinander zu plaudern. Was ist denn das Ziel oder was sind die Erwartungshaltungen, die seitens der christlichen Kirchen oder der katholischen Kirche in dem Fall an diesen Dialog herangetragen werden und seitens des messianischen Judentums eigentlich? Gibt es da spezielle Erwartungshaltungen? Was will man voneinander?
Ja, vielleicht muss man zunächst mal über die Basis des Gespräches sprechen, die auch zunächst erstaunlich war. Allen Akteuren bei der Tagung war gemeinsam, dass sie jede Form von Substitutionstheologie entschieden ablehnen. Ja, wir sind plötzlich mit Juden im Gespräch, die sich gewissermaßen auch als Christen bekennen, aber sie machen deutlich, dass die Kirche nicht einfach sagen kann, wir sind das neue Israel und die Juden haben gewissermaßen heilsgeschichtlich ihre Rolle eingebüßt. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, jede Form von Judenmission wurde abgelehnt, auch von den messianischen Juden, die am Symposium teilgenommen haben. Das ist sicher nicht kennzeichnend für die Gesamtbewegung. Es gibt eben in den USA auch vom evangelikalen Spektrum des Christentums beeinflusste Gruppen, die quasi jüdische Lebenspraktiken beibehalten, um andere Juden gewissermaßen anzulocken, um sie dann von Jesus als dem Messias zu überzeugen. Hier wurde gleichzeitig eben auch deutlich gemacht, dass solche Formen von Proselytismus eigentlich abzulehnen sind und die bleibende theologische Dignität Israels zu achten ist. Was ist das Ziel eines solchen Dialogs? Gut, also die Kirche hat weithin die Ecclesia ex circumcisione in ihrer Geschichte vergessen, verdrängt, verloren.
Was heißt das
übersetzt? Das heißt, dass quasi Judenchristen in der katholischen Kirche keine Präsenz mehr haben. Das taucht jetzt wieder auf und wir sprechen nicht nur einfach über das Phänomen, sondern mit Akteuren, die sich auch selber so verstehen. Und also die Frage ist eben, was bedeutet das für die Kirche, die ja von Anfang an her Kirche aus Juden und Heiden ist, dass es jetzt zunehmend das Phänomen Jesusgläubiger Juden gibt? Wird hier eine tiefe Wunde, also das Protoschisma, das Israel und Kirche, also Judentum und Christentum, sich auseinanderdividiert haben, wird dieses Protoschisma hier geheilt? Und ist das ist die Anschlussfrage, ist das möglicherweise ein Vorschein dessen, was kommt, wenn eben der Parousie-Christus diese tiefe Wunde im einen Gottesvolk heilen wird? Das ist ja von Römer 9 bis 11 her die Hoffnung, also der eschatologische Konvergenzpunkt, dass ganz Israel gerettet wird, aber im Zusammenhang mit der Rettung eben auch den Parousie-Christus anerkennt.
Diese Messias-Erwartung insgesamt geht ja davon aus, dass der Messias sehr konkret historisch-geschichtlich kommt, dass er das Land Israel sozusagen in Besitz nimmt. Ist mit dieser Hoffnung, die im messianischen Judentum artikuliert wird und gepflegt wird, auch irgendwie, das wurde eben schon kurz angedeutet, eine problematische politisch-zionistische Botschaft verbunden?
Ja, hier ist auf jeden Fall eine Gefahr, die auch intensiv diskutiert wurde. Also die Frage, Wie verhält sich die katholische Theologie zur Frage der Landverheißung? Hier ist natürlich die Gefahr eines politischen Messianismus da, also dass man auch die konkrete Politik des Staates Israels oder sogar die aggressive Siedlungsbewegung jetzt religiös legitimiert. Hier war eigentlich ein Konsens da, dass solche Formen einer religiösen Legitimation abzulehnen sind. Auf der anderen Seite wurde es auch als unbefriedigend empfunden zu sagen, gut, also die Gründung des Staates Israels ist ein rein säkularer Vorgang, hier wird ein demokratischer Rechtsstaat quasi vom Heiligen Stuhl anerkannt, basta. Und zwischen den Extremen eines geschichtstheologischen Verstummens, das sich total zurückhält, weil es mit Erik Peterson sagt, es gibt den eschatologischen Vorbehalt, wir können konkrete geschichtliche Ereignisse überhaupt nicht theologischen deuten. Also zwischen dem einen Extrem und dem anderen, wir maßen uns gewissermaßen an, die Roadmap der Endzeitereignisse klar identifizieren können, gab es eben jetzt so eine gewisse Suchbewegung. Und wenn ich das ja mal vereinfachend resümieren wollte, würde ich sagen, man versucht hier tastend eine Via Media zu gehen, dahingehend, dass man sagt, ja, die seit dem 19. Jahrhundert stattfindende Rückkehr vieler Juden in das Land Israel und auch das Erstehen einer neuen Bewegung messianischer Juden sind Ereignisse, die theologisch auch bedeutsam sind, weil sie die Treue Gottes zu seinem erwählten Volk geschichtlich konkret sichtbar machen. Aber es ist sehr, sehr große Vorsicht geboten, die konkrete Politik des Staates Israels jetzt geschichtstheologisch zu deuten, weil man, und hier kommt wieder Metz ins Spiel, natürlich auch die Stimmen der anderen Seite, die Stimmen der Opfer auf der palästinensischen Seite nicht ignorieren darf und die katholische Kirche natürlich auch Anwalt der arabischen Christinnen und Christen zu sein hat. Und das hat Gavin de Costa, der ein sehr lesenswertes Buch zur Frage des Landes Israels publiziert hat, auch sehr, sehr klar gemacht, dass also die autonome Position der Palästinenser in diesem Gespräch nicht verhandelbar ist. Sie müssen mit an den Tisch. Aber hier sind noch vielfältige Suchbewegungen im Gange und die produktiven Irritationen, die die Tagung hier gebracht hat, gilt es jetzt in weiteren Gesprächen dann noch zu ordnen, zu sortieren und theologisch zu vertiefen.